bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Netflix-Serie Adolescence ist innerhalb weniger Wochen zu einem weltweiten Phänomen geworden. Und hier gleich mal Achtung, wer die Serie noch nicht gesehen hat und sie noch schauen will, ja, in dieser Folge von Thema des Tages wird es auch Spoiler zur Serie geben. Aber eins gleich vorweg, anders als in den meisten Krimiserien ist bei Adolescence eh nicht die große Frage, wer denn den Mord begangen hat. Das ist eigentlich ziemlich schnell klar. Es geht stattdessen um das Warum. Und was Incels und toxische Männlichkeit mit diesem Warum zu tun haben und warum die Serie auch die Politik beschäftigen sollte, darum geht's heute. Doris Prisching, du bist Etatredakteurin beim Standard und du moderierst auch unseren Schwesterpodcast Serienreif. Fangen wir mal mit der Serie selbst an. Worum geht's denn in Adolescence ganz grob?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Also im Mittelpunkt steht der 13-jährige Jamie Miller, der des brutalen Mordes an seiner Mitschülerin Katie beschuldigt wird. Während die Polizei den Fall untersucht und auch eine Polizeipsychologin ist dann im Spiel, kämpft der Vater von Jamie, nämlich Eddie, mit der Frage, wie gut er seinen eigenen Sohn wirklich kennt. Die Serie beleuchtet da, dass Jugendliche durch die Verbreitung von Incel-Ideologien und frauenfeindlichen Inhalten im Internet zu Gewaltverbrechen getrieben werden können. Man versteht nicht ganz, wie das sein kann, weil das Kind kommt nicht aus einer verwahrlosten Familie, wie man meinen könnte oder wie das so oft suggeriert wird, sondern aus geordneten sozusagen Verhältnissen. Und sie hat in Großbritannien wirklich schon für sehr, sehr hohe Wellen gesorgt. Es gibt politische Debatten, sogar der Premierminister Keir Starmer hat sich dazu geäußert. Und es geht eigentlich darum, sich mit den Problemen toxischer Männlichkeit und Cybermobbing auseinanderzusetzen. Und an britischen Schulen startet dazu sogar schon ein Pilotprogramm zur Bildung von jungen Männern.
Also es ist eine britische Serie, aber sie hat auch international total eingeschlagen. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Zahlen dazu geben, welcher Hype um Adolescence schon entstanden ist.
Ja, also die Serie bricht tatsächlich Rekorde. Wir haben in der ersten Woche nach Veröffentlichung 24,3 Millionen Mal ist sie abgerufen worden. Die Zahlen gibt Netflix bekannt. Abruf heißt nicht, das ist der Unterschied, dass sie auch gesehen worden ist. Netflix quasi trackt eine Serie schon, wenn man nur 5 Minuten, glaube ich, gesehen hat. Aber trotzdem ist es also im Vergleich dazu enorm. In der zweiten Woche waren es dann mehr als 40 Millionen und jetzt ist man irgendwie, ich weiß nicht, auf mehr als 65 Millionen Aufrufe hat Netflix bekannt gegeben. Das sind tatsächlich absolute Spitzenwerte und in 80 Ländern ist die Serie Nummer 1 bei den Netflix-Charts, so auch in Österreich seit Wochen.
Worum es in der Serie geht, also den Plot hast du jetzt eh schon mal angesprochen, aber an Adolescence fasziniert ja nicht nur, worum es geht, sondern auch, wie die Serie gemacht ist. Was ist daran denn besonders?
Ja, also geschrieben wurde die Serie von Jack Thorne und Stephen Graham, der auch den Vater spielt von Jamie. Der Fall wirkt wie True Crime, ist es aber nicht, sondern funktioniert sozusagen als Hybrid aus mehreren Stoffen. Das Besondere daran ist, dass jede Episode ohne sichtbare Schnitte gedreht wurde. Man nennt diese Technik One Take. Technik. Dadurch erhöht sich der Eindruck der Unmittelbarkeit. Man geht sozusagen mit der Szene mit. Das Ganze wird theatralischer und authentischer, was die Erzählung natürlich noch intensiver macht. Also das geht richtig rein.
Ich habe die Serie natürlich auch schon gesehen und man hat einfach das Gefühl, man kann nicht wegschauen, weil man einfach so mitgenommen wird. Die Serie ist also auf extrem viel Interesse gestoßen. Wie hat denn die Kritik Adolescence so aufgenommen?
Ja, also so ähnlich ein bisschen wie du. Man kann sich dieser Faszination nicht entziehen, der Faszination des Schreckens, muss man auch sagen, weil sie genau durch diese Technik, aber auch durch die Erzählform ist sie schockierend. Die Handlung ist einfach schockierend. Sie wurde natürlich überwiegend positiv aufgenommen, gelobt wird praktisch alles, dass es zeitgemäß ist, dass die Serie die richtigen Fragen stellt, dass es in dieser dokumentarischen Form einfach fassungslos macht. Der Hauptdarsteller Owen Cooper spielt die Rolle des Jamie beeindruckend, aber auch der Vater Stephen Graham, also eigentlich alle Beteiligten, kann man sagen, machen einen hervorragenden Job. Es gibt aber auch Kritik und über die werden wir, glaube ich, auch noch sprechen. Es wird wieder einmal praktisch alles aus der Täterperspektive erzählt. Wir sollen das Kind verstehen, das Unverstehbare eigentlich verstehen können. Das Opfer kommt praktisch überhaupt nicht vor, es ist komplett unsichtbar. Das ist Teil der Erzählung, das kann man so machen. Es entspricht nur ganz vielen Arten von Serien und Filmen, die sich alle mehr auf die Täterperspektive konzentrieren und das Opfer weitgehend außer Acht lassen. Das ist die Kritik.
Und an dieser Stelle auch gleich noch ein Hinweis, wer noch mehr über die Serie Adolescence hören will, der sollte unbedingt bald mal bei Serienreif reinhören, wo das nochmal in cineastischer Form weiter eingeordnet wird. Wir wollen jetzt aber vor allem noch über die Themen sprechen, die in Adolescence eben aufgebracht werden. Und Nadia Kupsa, du bist Redakteurin beim Standard und beschäftigst dich vor allem mit Familienthemen. Was an Adolescence ist es denn, das offenbar bei so vielen Menschen, ganz besonders auch, glaube ich, bei Eltern oder Menschen, die viel mit Kindern zu tun haben, so einen Nerv trifft?
Ja, es wird ja schon länger diskutiert und es ist ja kein Geheimnis, dass man weiß, Social Media macht etwas mit Kindern und Jugendlichen. Nur was genau, weiß man ja noch nicht so genau. Beziehungsweise schafft es Adolescence ganz gut aufzuzeigen, was da wirklich passieren kann, weil Social Media ist ja nicht nur lustig, sondern Social Media kann eben auch gefährlich sein. Es kann auch sein, dass dort Verrückte unterwegs sind, die mein Kind anschreiben und irgendwie versuchen zu ködern. Social Media kann beeinflussen, aber auch manipulieren. Und das hat eben die Serie sehr gut gezeigt und vor allem auch Eltern vor Augen geführt, wie es Doris schon gesagt hat, dass selbst wenn man aus einer guten, liebevollen Familie kommt, man davor nicht geschützt ist. Es wird sehr erbarmungslos vor Augen geführt, dass eben ein Kind völlig unentdeckt in seinem Kinderzimmer vielleicht eben mit so gefährlichen Communities in Kontakt kommt.
Jamie, der in der Serie dann eben zum Mörder wird, der 13-Jährige, den beschäftigen eine ganze Reihe an Themen, die auch außerhalb der Serie, muss man sagen, einfach viele Buben betreffen. Was kommt denn da alles vor?
Also es geht um Mobbing, in dem Fall um Cybermobbing. Es geht auch um geheime Emoji-Codes, die viele Ältere gar nicht mehr verstehen, weil es quasi Jugendslang ist. Es geht auch um Burschen auf Social Media, die gerade gefährdet sind, eben in so ein Netzwerk zu gelangen. Jamie, findet man heraus, Achtung Spoiler, wurde eben vorher gemobbt von diesem Mädchen, das er dann ersticht. Das Cybermobbing wiederum führt dazu, dass Jamie versucht, Anschluss zu finden in gewissen Communities. Und die Incels oder diese Manosphere, von der man spricht, das ist diese digitale Welt, in der sich die Incels und die Frauenhasser eben bewegen, die sprechen ja auch gezielt solche Kids und Jugendliche an, indem sie halt sagen, kommt zu uns, wir verstehen euch, wir finden für euch einfache Lösungen, wir geben euch halt Wertschätzung, was auch immer. Und das alles hängt miteinander zusammen und wird eben in der Serie behandelt.
Wir haben jetzt den Begriff Incels schon öfter gehört. Was heißt denn dieses Wort eigentlich? Wo kommt es her? Und was hat auch die 80-20-Regel damit zu tun, die in der Serie ja auch direkt angesprochen wird?
Also der Begriff Incel, der steht für einen heterosexuellen Mann, der unfreiwillig keinen Erfolg bei Frauen hat und daraus eben dieser Frust entsteht. Man spricht dann auch immer wieder von der 80-20-Regel, die daraus resultiert. Die besagt, dass nur 20% der Männer für 80% der Frauen attraktiv sind. Was eben dann dazu führt, dass sie manipuliert werden sollten oder auch vergewaltigt werden sollten, weil sie sonst ja anders nicht zum Zug kommen, sozusagen.
Also das sind die Theorien, unter Anführungszeichen, die Ansichten, die in dieser Manosphere kursieren.
Genau. Und auch so die Rechtfertigung dafür, dass sie dann eben Frauen hassen.
Nun resultieren aber aus dieser Manosphere und aus dieser ganzen Incel-Community und dem Umgang damit auch ganz bestimmte Emoji-Codes. Also Emojis, diese Smileys und Symbole, die in Textnachrichten und auf Social Media geteilt werden können. Und da ist eine Szene besonders faszinierend, wo nämlich der Sohn des Ermittlers dann seinem Vater erklärt, was manche Emojis bedeuten. Und man kann so viel sagen, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Symbol so an sich zu tun. Gibt es das denn wirklich? Also ist das echt so mit diesen so aufgeladenen Symbolen?
Ja, also ich meine, Emojis werden seit vielen Jahren tausendfach täglich von uns allen versendet und natürlich hat sich da auch unter Kindern und Jugendlichen ein gewisser Slang entwickelt, den vielleicht Ältere gar nicht mehr verstehen. Das ist ganz sicher so und er wird sich auch immer wieder weiterentwickeln und verändern und wird auch global verstanden. In der Serie geht es vor allem eben um diese Incels und die Manosphere, welche Codes die verwenden. Und da steht eben beispielsweise eine Dynamitstange, von der man jetzt nicht annehmen würde, dass sie das bedeutet, dafür, dass das ein Insel ist. Und das Mädchen, das eben Jamie gemobbt hat, hat offensichtlich auch solche Emojis an ihn geschickt, die Dynamitstange, die Pille oder die braune Bohne, die eben alle für diese Manosphere und für diese Insels stehen. Und damit wollte sie sagen, du bist ein Insel.
Du hast schon gesagt, diese Codes gibt's und das ist ja irgendwie auch normal, dass Teenager sich Symbole und Arten suchen, um zu kommunizieren, die jetzt eben Außenstehende nicht verstehen. Aber gerade wenn es dann so Symbole gibt, die eigentlich Mobbing bedeuten, dann fragen sich ja Eltern schon, habe ich da noch eine Chance durchzublicken? Was kann ich da auch machen, um mitunter rauszufinden, ob da womöglich mein Kind auf Social Media gemobbt wird?
Ja, ich glaube, diese Frage haben sich viele Eltern gestellt, nachdem sie die Serie gesehen haben. So, wie kann ich mein Kind schützen oder sollte ich diese Emojis nicht auch verstehen? Ich habe dazu mit zum Beispiel Barbara Buchecker von Safer Internet erst kürzlich gesprochen und habe ihr genau diese Frage gestellt. Und sie hat gemeint, natürlich kann man da teilweise einfach nicht mehr durchblicken, weil man ja nicht täglich mit seinen Freunden auf diese Art kommuniziert. Was man aber schon tun kann, ist sich ungefähr anschauen, was die Emojis bedeuten. Dazu gibt es auch Leitfäden tatsächlich. Es muss aber nicht dann sein, dass eben die Dynamitstange das bedeutet, dass man ein Incel ist. Ja? Also das kann auch einfach was anderes bedeuten oder dass eine Aubergine ein Penis ist, muss auch nicht sein, oder eine Schneeflocke Koks bedeuten muss. Aber es ist für Eltern wahrscheinlich schon ratsam, dass sie wissen, Emojis können auch was anderes bedeuten. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man sich immer für die digitale Welt seines Kindes interessiert und man sich fragt, was tut mein Kind da stundenlang eigentlich, und auch nachfragt, wofür interessierst du dich, was machst du da, und auch dieses Interesse wirklich zeigt, also das ehrliche Interesse, und nicht sagt, ja, das ist ein Blödsinn und warum schaust du dir das stundenlang an, das ergibt ja keinen Sinn. Weil ich glaube, wenn Kinder und Jugendliche das Gefühl haben, meine Eltern lehnen das eh ab und halten das für Unsinn, dann werden sie sich dann, wenn Gefahr irgendwie droht, auch nicht an ihre Eltern wenden. Aber wenn sie das Gefühl haben, meine Eltern haben da einen gewissen Insight, dann ist die Schwelle einfach niedriger, dass sie auch sagen, du Mama oder du Papa, ich habe da irgendwie eine komische Situation erlebt.
Wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, in der Serie wird ja auch Jamies Familie in den Fokus genommen, die so sehr, unter Anführungszeichen, normal wirkt. Also keine auffällige Familie, wirken auch durchaus liebevoll die Eltern. Aber die Mutter von Jamie macht sich große Vorwürfe, dass sie so wenig kontrolliert hat, was er eigentlich an seinem Computer macht, was er in sozialen Medien alles konsumiert. Jetzt kann man in so einem Punkt natürlich nicht die Schuldfrage stellen, aber zeigt das vielleicht doch auf, dass Eltern durchaus Verantwortung dafür übernehmen müssen, genau schauen, was ihre Kinder da so konsumieren?
Ja, ich glaube, du triffst damit genau den Punkt. Es ist sehr wichtig, mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn es um Social Media geht. Das gilt nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Politik. Es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die hier übernommen werden muss. Schuldfrage ist schwierig, ja. Eltern haben selbst ihre Jobs, Eltern sind selbst irgendwie teilweise schon überfordert mit dem, was sie so stemmen müssen. Jetzt auch noch den Teenager-Sohn zu kontrollieren, was er da den ganzen Tag macht, ist schwierig, aber es reicht oft schon, einfach im Gespräch mit dem Kind zu bleiben, ja, ein offenes Ohr zu haben, immer wieder nachzufragen, wie geht's dir eigentlich, was machst du da, und dann auch nicht zu urteilen und zu sagen, dass das alles nur Blödsinn ist. Oft hilft es auch wirklich, gemeinsam mal TikTok anzuschauen und zu erklären, wie ein Algorithmus funktioniert, weil man wirklich innerhalb einer Viertelstunde einen Algorithmus auch verändern kann und dem Kind dann auch zeigen kann, du schau, das ist nicht die echte Welt, sondern das ist wie ein Computer, der dich quasi auch steuert oder versucht, dich kennenzulernen und dir dann das eben ausspielt, was du gerne sehen willst. Und wenn man das macht, dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg.
Nun kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Aspekt der Serie. Wir haben jetzt viel über Jamie gesprochen, den Täter in Adolescence. Aber was eigentlich sehr wenig vorkommt, ist das Opfer, Katie, das Mädchen, das von ihm getötet wird. Und da ist auch die Kritik daran ziemlich laut, dass die so verschwindet. Beate Hausbichler, du leitest die Standard und schreibst viel über geschlechterpolitische Themen. Ist diese Kritik denn berechtigt?
Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei Ebenen dieser Kritik. Also die erste Ebene ist das, was Doris schon angesprochen hat, dass wirklich dem Opfer und auch ihrer Familie überhaupt kein Raum gegeben wird. Also es gibt eine Szene, wo die ermittelnde Polizistin das sehr wohl ganz kurz in wenigen Minuten zusammenfasst, dass das eigentlich erschütternd ist, dass man sich da in den Täter quasi hineingraben muss, warum das passiert ist und das Elend, das damit zusammenhängt, die Angehörigen des Mädchens, dass das Mädchen das Leben verloren hat, dass das ganz außen vor bleibt. Das ist durchaus eine Kritik, die, finde ich, sehr berechtigt ist. Allerdings könnte man auch sagen, dann wäre es eine andere Serie, wenn man da jetzt so einen starken Fokus darauf gesetzt hätte. Die zweite Ebene ist, dass es eine grundsätzliche Kritik ist. Das ist wirklich eine, der Nils Bickert hat das Täterobsession genannt. Das ist ein Kolumnist bei uns und Autor. Und ich finde, diese Täterobsession, die gibt es tatsächlich. Es gibt unzählige True Crime Formate, Serien, Filme, die sich mit Tätern befassen. Und wenn man sich genauer anschaut, wie sie das tun, dann ist das schon hochproblematisch. Die Täter sind sehr, sehr oft hochintelligent, werden als eine Art verschrobenes Genie dargestellt. Und es wird eben erforscht und begründet, was denn dahinter steckt, dass das vielleicht einfach oft, ja, wie hast du es gesagt im Vorgespräch, Arschlöcher sind?
Doris.
Also, dass das einfach.
Hätte man jetzt nicht so aussprechen müssen, aber es stimmt.
Also, dass es diese Lust daran gibt, da wirklich diese psychische Komponente, dem so viel Raum zu geben, das ist durchaus kritikwürdig und interessant und sollte man sich genauer anschauen. Und dann gibt es auch noch eine Kritik, die ich auch wichtig finde, und zwar, dass man sagt, naja, jetzt ist so eine Serie produziert von Männern, die wahnsinnig erfolgreich ist und die ganze Welt kommt jetzt drauf, dass es die Manosphere gibt und Incels gibt. Ist wieder nicht so. Es gibt zahlreiche Geschlechterforscherinnen, die schon vor Jahrzehnten intensiv darauf aufmerksam gemacht haben, dass es da ganz, ganz problematische Entwicklungen gibt. Das hat natürlich weniger interessiert und es ist natürlich völlig verständlich, dass da auch viel Frustration gibt, dass man jetzt, was so unter dem Schlagwort Sexismus im Netz, was ja auch schon irgendwie relativ unsexy klingt, aber dass das jetzt erst Raum kriegt, das ist natürlich völlig berechtigt, die Kritik, dass das reichlich spät ist.
Zu einem gewissen Teil wird Jamie ja auch zum Opfer erklärt. Der ist dieser Bub, der da diesen schlimmen Inhalten ausgesetzt wird und sich dann deshalb radikalisiert. Also ich bin danach so ein bisschen da gesessen und habe mich gefragt, will man da jetzt Buben als gefährlich oder als gefährdet darstellen?
Im besten Fall beides. Ich finde, es wird schon auch ganz gut dargestellt, dass er wirklich noch ein Kind ist, ohne sämtliche Erfahrungen. Er hat keine sozialen Erfahrungen in der echten, in der analogen Welt. Er hat nur Sozialkontakte oder vorwiegend Kontakte in der digitalen Welt gehabt. Also er wird zwar auch wieder als sehr intelligent dargestellt, aber im Gespräch mit der Psychologin zum Beispiel bemerkt man schon, dass er einfach ein 13-jähriger Bub ist und dass er aber massiv radikalisiert wurde und dass diese Radikalisierung sehr wohl auch auf einem breiten gesellschaftlichen Fundament passiert. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen könnte, oh, das passiert nur im Netz, sondern es gibt sehr wohl Entwicklungen, die vorher da sind, aber die in dieser Maskulinisten-Szene im Netz extrem erfolgreich aufgegriffen wird. Und dieses, ich bin im Hintertreffen, ich werde schon vernachlässigt, ich werde übersehen, dass diese Erzählung schon bei Kindern sehr gut greift, ja.
Warum ist das so? Warum grassieren frauenfeindliche Ideen offenbar auch jetzt gerade so stark unter Jugendlichen? Also irgendwie hätte man doch schon die Hoffnung gehabt, dass das endlich besser wird.
Naja, da gibt es schon spannende Erklärungen von ForscherInnen. Und zwar ist es ja für uns alle nichts Neues, dass digitale Plattformen, soziale Medien es schaffen, sehr hermetisch abgeriegelte Bubbles zu produzieren. Und wie wir jetzt an diesem Beispiel oder an der Manosphere sehen, gelingt das auch entlang der Geschlechtergrenzen. Und wir können alle beobachten, dass gerade in dem Alter, in dem Jamie ist, Mädchen und Burschen sehr streng abgeriegelte Bereiche haben, vor allem im Netz. Dass die Buben zum Beispiel sehr kämpferische Spiele spielen wie Brawl Stars und
Fortnite,
danke Antonia. Und die wiederum sehr unter sich sind. Die spielen das mit anderen Burschen zu wahrscheinlich 90%, die ähnlich drauf sind, die ähnliche Interessen haben. Und die Mädchen sind in anderen sozialen, digitalen Sphären unterwegs. Also dass es da eine sehr hermetisch abgeriegelte Trennung gibt und dass das in Folge natürlich es noch schwieriger macht, in dem ohnehin schon sehr komplizierten Alter, soziale Erfahrungen mit Mädchen und Burschen, jetzt in dem Fall vor allem mit Mädchen zu machen, die in der realen Welt passieren und dass man da einfach sozial dann völlig inkompetent ist.
Geht es da auch um einen größeren politischen Kontext?
Also auch da gibt es, finde ich, sehr plausible Erklärungen. Und zwar, dass es eine Kluft zwischen einem diskursiven Fortschritt gibt und einer faktischen Macht, die noch immer bei Männern liegt. Also man hat in den letzten Jahren gesehen, dass es sehr wohl soziales Kapital bringt, wenn man feministisch ist, wenn man sich progressiv gibt. Das haben ja auch Firmen und Unternehmen sehr stark aufgegriffen. Also dass im Diskurs, in Medien, in der Firmenpolitik, in diesen ganzen Diversity-Bestrebungen gibt es auf so einer diskursiven Ebene sehr wohl Fortschritte, dass man nicht mehr offen sexistisch sein darf, dass es sowas wie Quoten gibt. Aber dass es auf der anderen Seite, und das ist eben in den letzten Jahren sehr untergegangen, dass die finanzielle und die politische Macht noch völlig bei Männern liegt. Das sehen wir jetzt in den USA, also dass eben die gesamte ökonomische Power noch immer bei Männern liegt. Und diese Männer, und das sehen wir auch in den USA, nutzen diese Benachteiligungserzählung, die ich vorher schon beschrieben habe, sehr gut für ihre Zwecke. Also dass man diesen diskursiven Fortschritt nutzt, um eben die Erzählung zu verbreiten. Na, schaut's her, ihr werdet da ja überholt, ihr werdet ja eigentlich schon unterdrückt. Und das ist eine sehr wirkmächtige Erzählung, die eben Menschen erzählen, die eine faktische, politische, ökonomische Macht haben.
Gleichzeitig soll es ja eigentlich das Ziel der Politik sein, solche Schuldzuweisungen und Radikalisierungstendenzen zu unterbinden. Was kann denn da auch getan werden, um solchen Extremismus, der sich da schon unter Jugendlichen, jungen Burschen, fast noch Kindern ausbreitet, einzudämmen, dagegen zu steuern?
Also eben, wir sehen ja, was für globale Entwicklungen da zugange sind und da ist es eben als Mutter oder Vater extrem schwer, dagegen zu steuern. Und deshalb ist da sehr wohl die Gesellschaft und vor allem die Politik gefragt. Also wie ich schon gesagt habe, das baut auf einem vorhandenen Sexismus auf, den es in der Gesellschaft schon gibt. Und die Politik wäre natürlich total in der Verantwortung zu schauen, dass sich das auf sozialen Plattformen nicht vervielfacht und radikalisiert. Insofern hat man einfach hier viel zu spät reagiert, was eben Regulierungen im Netz betrifft und dass Europa ja zum Beispiel auch absolut keine Alternativen zu sozialen Plattformen aus den USA anbietet oder auch wenn man TikTok nimmt. Ja. Und wir haben ja gesehen in Australien, man kann eine soziale Plattform durchaus verbieten, was mit TikTok in Australien passiert ist und dass es hier einfach wenig Nachdruck oder kaum Nachdruck gibt, dass man sagt, wir müssen einfach Plattformen haben, die demokratischen Regeln folgen. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen diese Plattformen ein Problem kriegen. Das klingt ja fast schon realitätsfern, wenn ich das so sage. Aber da hätte die Politik wahnsinnig viel Aufgaben vor sich. Und was eben auch wichtig wäre, dass man auch eben europäische Alternativen schafft. Mhm. Weil da könnte man dann eben auf europäischer Ebene was tun. Und wir sehen ja auch auf nationalstaatlicher Ebene, ist es ja fast unmöglich, hier Regulierungen reinzubringen.
Um Jugendliche hier besser zu schützen, wird man also auch Wege finden müssen, um Plattformen zur Verantwortung zu ziehen und dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank, Beate Hausbichler, Doris Prisching und Nadja Kupsa für diese Einordnungen zu Adolescence.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und bleiben Sie jetzt aber noch dran. In der Meldungsübersicht geht es gleich unter anderem um Marine Le Pen. Die französische Rechtspopulistin ist in einem Prozess schuldig gesprochen worden und darf nun vorerst nicht mehr gewählt werden.
Wenn Ihnen Thema des Tages und diese Folge gefallen, dann können Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard auch unterstützen. Das geht mit einem Abo oder auch schon einem einmaligen Unterstützungsbeitrag ab 3 Euro. Alle Infos auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen kann ab sofort nicht mehr bei Wahlen antreten. Le Pen ist in einem Betrugsprozess schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Paris verurteilte die Vorsitzende der Partei Rassemblement National am Montag wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Sie kann deshalb ab sofort nicht mehr in politische Ämter gewählt werden. Unklar ist noch, für wie lange die Sperre gilt. Insbesondere, ob diese auch für das Jahr 2027 gilt. Da stehen nämlich wieder Präsidentschaftswahlen in Frankreich an. Die rechtspopulistische Politikerin wollte da zum vierten Mal kandidieren und hätte sich eigentlich gute Chancen ausgerechnet. Immerhin ist Le Pens rechtsnationale Partei in Frankreich auf dem Vormarsch. Zweitens. Heute Montag gab es schon wieder schlechte Wirtschaftsnachrichten. Das gesamtstaatliche Defizit ist im Vorjahr auf 4,7% des BIP geklettert, wie die Statistik Austria berechnet hat. Damit wurde die Maastricht-Grenze von 3% klar verfehlt. Ein neues Sparpaket will die Regierung trotzdem nicht schnüren, womit ein EU-Defizitverfahren immer näher rückt. Was das bedeutet, darüber haben wir in unserer letzten Folge von Thema des Tages ausführlich gesprochen. Hören Sie rein, überall, wo es Podcasts gibt. Und drittens, wenn Sie am 27. April in Wien wahlberechtigt sind, dann hilft Ihnen der Standard bei der Wahlentscheidung. Meine Kolleginnen und Kollegen haben wieder einen Wahlkompass entwickelt, der es leichter macht, die richtige Partei für sich zu finden. Natürlich auch für alle spannend, die nicht wahlberechtigt sind, und das sage ich als Niederösterreicherin. Den Wahlkompass finden Sie auf derstandard.at, ebenso alles Weitere zur Wahl in der Bundeshauptstadt und natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie unsere Podcasts gerne hören, dann freuen wir uns über Likes, Kommentare und Abos. Und wenn es Feedback oder Themenvorschläge gibt, immer gern an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.